Stell dir vor, eine Insel verloren im endlosen Blau des Indischen Ozeans. Keine Satelliten dringen in ihren Urwald ein. Nur das Kreischen einer Möwe und das Flüstern des Windes über scharfen Riffen, die wie eine natürliche Festung lauern. November 2018. Die Nacht ist schwarz wie Tinte. Der Mond wirft silberne Streifen übers Wasser. Ein Schatten gleitet heimlich übers Riff. Ein junger Mann, getrieben von unerschütterlichem Glauben, hat Fischer mit Geld bestochen, ein Kajak gemietet und Tage auf See verbracht. In seinem wasserdichten Notizbuch kritzelt er: Herr, ist diese Insel Satans letzte Festung, wo niemand deinen Namen je gehört hat? Die Wellen brechen tosend ans Ufer. Er wartet an Land, flüstert Gebete in die Dunkelheit für die Seelen, die er retten will. Sand knirscht unter seinen Schuhen. Dann ein Rascheln im Unterholz. Schatten bewegen sich. Stimmen werden lauter. Dann fängt er an, christliche Lieder zu singen und die Stimmen verstummen auf einen Schlag. Pfeile zischen durch die Luft. Eine durchbohrt die Bibel in seiner Hand. Schreie hallen wieder. Sein letztes Zeichen an die Welt: eine verschlüsselte Handynachricht. Ich liebe euch und bete, bald bei Gott zu sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dann absolute Stille. Seine Leiche bleibt am Strand zurück. Ein Mahnmal. Ein Zeichen an jeden, der nur daran denkt, diese Insel zu betreten. Jahre später. Wir schreiben das Jahr 2025. Die See liegt schwer und unruhig unter dem dichten tropischen Himmel. Ein Schlauchboot tuckert stundenlang übers endlose Blau des Indischen Ozeans. 9 quälende Stunden, fernab von allem, was sicher ist. Der YouTuber an Bord ist getrieben von der Vorstellung des viralen Ruhms. Auch er ignoriert die strikte Sperrzone, die die Insel wie eine unsichtbare Mauer umgibt. Salzwasser peitscht ihm ins Gesicht. Korallenriffe streifen bedrohlich nah unter dem Rumpf vorbei. Die Küste zeichnet sich ab. Ein schmaler Streifen Sand, flankiert von undurchdringlichem Urwald. Der Motor verstummt. Für einige Zeit beobachtet er den Strand. Doch nichts geschieht. Niemand ist zu sehen. Dann steigt er aus, wartet durchs knietiefe Wasser. Mit angespannten Händen platziert er seine Opfergaben auf dem Strand. Eine Dose Cola und daneben eine aufgeschlagene Kokosnuss. Die Zeit verstreicht und es wirkt wie eine Ewigkeit. Er hört kein Rascheln im Dickicht, sieht keine Schatten und keine Bewegung. Der Urwald schweigt, als wolle er die Anmaßung ignorieren. Enttäuscht verlässt er die Insel und fährt zurück nach Port Blair. Dort verhaften ihn 2 Tage später die Beamten und konfiszieren alle Aufnahmen der Insel. 2 Eindringlinge, der eine getrieben von Religion und dem Verlangen danach, den Dämon und die verlorenen Seelen auf der Insel Gott einzutreiben. Der andere getrieben von Likes, Abonnenten und Ruhm. Doch welches Geheimnis verbirgt sich auf North Sentinel Island? Hier lebt seit ca. 60.000 Jahren ein Volk ohne Kontakt zur Außenwelt. Sie schützen ihr Territorium konsequent und töten, wenn das nötig ist. Willkommen bei Social Sins, dem True Crime Podcast, in dem Social Media zur dunklen Bühne wird und Likes manchmal tödlich enden. Ich bin Nala.
Ich bin Lea. Und gemeinsam tauchen wir ein in die düsteren Abgründe der digitalen Welt.
Hallo Lea.
Hi Nala.
Welcome back to Social Sins.
Im neuen Jahr vor allem.
Oh mein Gott, frohes Neues.
2026, ja, frohes Neues.
Ja, kann ja nur spannend werden, I guess.
Ich dachte erst, du sagst besser, aber spannend auf jeden Fall, ja.
Nee, das habe ich inzwischen aufgegeben. Aber spannend wird nicht nur das neue Jahr, sondern auch unser heutiger Fall, ja.
Ja.
Hast du irgendeine Ahnung? Weißt du irgendetwas über die zwei Fälle, die wir heute besprechen, oder über den in Anführungszeichen Tatort?
Ja.
Ich
kenne den Tatort, sagen wir es so. Ich kenne die Sagen darum. Ich kenne, glaube ich, auch ein bisschen den ersten Fall, aber nicht den zweiten.
Oh la la.
Also das ist neu. Aber die Insel an sich, ja.
Und deswegen würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht lange rum, sondern starten gleich direkt rein. Aber bevor wir das machen, bewertet doch gerne den Podcast mit 5 Sternen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und schaut doch mal auf unseren Social Medias vorbei. Lea, wie heißen wir dann auf Instagram, TikTok und LinkedIn?
Social.zins.podcast.
Und ganz zum Anfang würde ich sagen, kannst du auch schon das erste Bild umdrehen. Nämlich siehst du jetzt North Sentinel Island. Und natürlich findet ihr die Bilder auch auf unseren Socials, auf Instagram, social.zins.podcast. Was siehst du, Lea?
Ich sehe ein blaues Meer, eine Insel, die recht groß ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich hätte mir eher eine kleine, kleine Insel vorgestellt, aber da ist schon Fläche. Und Strand. Oh mein Gott, sehr viel Strand. Fast umringt von Strand an jeder Seite. Und in der Mitte ist es sehr grün.
Ja, also wir sehen auf jeden Fall, dass North Sentinel Island zum absoluten Großteil aus Urwald besteht. North Sentinel ist, wie du schon richtig gesagt hast, relativ groß. Nämlich hat sie eine Fläche von 60 Quadratkilometern und eine Länge an der längsten Stelle von knapp 8 Kilometern und auch 7 Kilometer Breite.
Mhm.
Also schon nicht gerade klein.
So, hast du das auch in Fußballfeldern?
Nein.
Schade.
Wir sind hier nicht bei Galileo. Nee, ich glaube, TAF war das immer mit den Fußballfeldern.
Ich habe keine
ProSieben
Ahnung.
Auf jeden Fall.
Das ist gut möglich, ja.
Ich kann dir nicht sagen, wie viele Fußballfelder das ist. Tut mir leid.
Aber groß.
Direkt. Irgendjemand gibt gerade nur 1 Stern, weil ich das nicht weiß.
Schämlich.
Insgesamt haben wir knapp 30 Kilometer weißen, feinsten Sandstrand. Die höchste Erhebung im Zentrum der Insel sind 122 Meter.
Mhm.
Also wären wir jetzt bestimmt in irgendeiner komischen Insel, Menschen sind verschollen Ding, würden sie auf jeden Fall da den Peilsender hochbringen.
Ja, ja.
In dem Fall haben wir aber tatsächlich keinerlei Technik auf der Insel.
Okay, absolut gar nichts, ja.
North Sentinel wurde vor circa 55 bis 60.000 Jahren besiegelt, als die ersten Nachfahren der Homo sapiens aus Afrika sich über den Globus verteilt haben. Wir haben hier also wirklich ein Volk, das seit damals quasi keinen Kontakt mehr zu äußeren Einflüssen hatte.
Mhm. Krass.
Man geht davon aus, dass damals die Menschen unter anderem mit Bambusflößen hin und her gereist sind. Man darf nicht vergessen, vor knapp 60.000 Jahren sahen auch die Inseln nicht so aus. Es war viel mehr Festland, viel mehr Land war über Wasser. Viel konnte man damals zwischen den Kontinenten hin und her laufen und ist eher zwischen kleineren Sachen dann mit Floßen gefahren. Aber wir hatten noch keine Ozeane in dem Sinne wie heute. Die Bewohner von North Sentinel Island nennen wir, und das ist ganz wichtig, Sentinelesen. Wir wissen nicht, wie sich dieses Volk selbst bezeichnet. Denn es ist wirklich das Volk auf der Welt mit dem wenigsten Kontakt zur Außenwelt. Also es ist wirklich einzigartig heutzutage. Das Volk der Sentinelesen ist auch bis heute nicht erforscht. Zum Glück für die, muss man sagen, ehrlich gesagt, weil es hat ehrlich gesagt noch nie irgendeinem Volk was Gutes gebracht, wenn weiße Menschen kamen und sie erforscht haben.
Ja.
Es gibt Bilder und eigentlich hätten wir jetzt das nächste Bild umgedreht. Ich habe mich aber noch eine Stunde vor der Folge dazu entschieden, es wieder aus der Folge rauszunehmen, weil ich einfach darüber nachgedacht habe und wirklich auf jedem Bild zielen die Sentinelesen mit Pfeil und Bogen oder Speeren auf die Drohnen, die die Fotos von ihnen machen. Also ob wir es wollen, sie nicht fotografiert werden. Und so wie du und ich haben auch diese Menschen ein Recht am eigenen Bild und sind nicht weniger wert oder und haben kein Recht, das selbst zu entscheiden. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass Social Sins keine Fotos dieser Menschen zeigt, weil sie, ob wir es nicht zustimmen können.
Und wenn sie zustimmen könnten, würden sie es bestimmt nicht machen.
Wenn ich sie fragen würde, würden sie mir wahrscheinlich und auch zu Recht einen Pfeil in die Brust jagen. Also,
und das heißt nein.
In der Regel heißt das nein, wenn jemand mit einem Pfeil nach dir schießt. Und hier hatte ich dann was sehr Beeindruckendes, muss ich sagen, weil ich hatte dann ganz kurz überlegt, ob ich ein Bild von ChatGPT generieren lasse, also ein Beispielbild. Und ChatGPT hat mir eine echt überraschende Antwort gegeben. Ich lese die hier mal vor.
Ja.
Das kann ich leider nicht tun. Menschen von North Sentinel Island gehören zu einer isoliert lebenden indigenen Gemeinschaft, die durch Gesetze besonders geschützt ist. Eine bildliche Darstellung, auch von mir als KI generiert, würde ihre Privatsphäre und ihren Schutz verletzen. Und ich war wirklich so mindblown, weil ich war so, wow, Chatty respektiert ein indigenes Volk. Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht, ja.
Also for real, hätte ich wirklich nicht gedacht. Vielleicht fragst du jetzt, wie viele Menschen leben auf North Sentinel? Und das wissen wir nicht genau, weil wir sie nicht besuchen können. Geschätzt gibt es aktuell noch 50 bis 200 Sentinelesen. Vermutlich sind sie Jäger und Sammler. Was wir wissen, ist, dass sie Speere und Bögen haben, dass sie fischen mit Netzen und mit Speeren. Das wurde, wie gesagt, da gibt es Drohnenaufnahmen, alte. Aber wir verstehen ihre Sprache nicht. Wir wissen nicht, wie ihre Sprache heißt. Wir wissen nicht, ob sie Kunst haben, wie ihre Kultur ist. Die Menschen von North Sentinel sind allgemein wirklich einzigartig, weil sie auch zu anderen Stämmen quasi keinen Kontakt hatten über die Zeit.
Oh, okay.
Menschen auf North Sentinel können sich nicht mit den Menschen und konnten es auch nie mit den Nachbarinseln austauschen.
Mhm.
Selbst auf anderen Inseln, die heute komplett erforscht sind und zu modernen Staaten gehören und moderne Gesellschaft haben, auch auf denen gibt es keine Infos über die Menschen auf North Sentinel.
Mhm,
was darauf schließen lässt, dass die Völker, die dort gelebt haben, keinen Kontakt hatten.
Interessant.
Wir können also wirklich feststellen, dass die Menschen dort noch nie Bock auf andere hatten.
So, vielleicht haben sich da einfach die gefunden, die so, nee, wir haben keinen Bock auf andere, lass auf eine Insel gehen und alle, die irgendwie kommen wollen, wir so, nee, wir haben keinen Bock auf euch, lasst uns in Ruhe.
Das waren damals auf der Reise von Afrika über die Welt, das waren so die Introverts,
ja.
Und die haben sich dann zusammengetan und seitdem sind die einfach introvertiert geblieben.
Mhm.
Was erstaunlich ist, dass die Sentinelesen scheinbar keinen Ackerbau betreiben, keine Metallverarbeitung und auch einfach wenig Technologie. Und ich rede jetzt hier nicht von Computern und so. Es gibt ja auch eine andere Art von Technologie. Aber allgemein ist kein Ackerbau etc.
Oder Werkzeuge, mit denen sie irgendwie Sachen verarbeiten.
Ja, also sie haben halt schon Messer, Speere, Bögen, solche Sachen.
Okay.
Genau, aber sie leben wirklich noch sehr, 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 sehr ursprünglich. Während es ja heute auch noch andere indigene Völker gibt, die sich ein bisschen angepasst haben, die auch relativ abgeschottet leben, aber trotzdem Schraubenzieher benutzen heutzutage und so weiter. Gibt's ja auch. Und wir haben schon ein bisschen darüber gejoked, dass ja die Sentinelesen wahrscheinlich Introverts sind. Aber natürlich gibt es auch einen historischen Grund dafür, warum sie wirklich gar keinen Bock auf irgendjemanden haben.
Mhm.
Und ich werde das hier jetzt nur ganz kurz anreißen, weil ich könnte euch ungefähr 20 Vorkommnisse mit Jahreszahlen aufzählen, aber es wäre, glaube ich, ein bisschen boring. Aber man kann anfangen, dass 1771 gab es die erste Sichtung durch britische Schiffe, die damals ein Feuer auf der Insel brennen haben sehen.
Hm.
Damals haben sie aber noch keinen Landgang gemacht und haben die Insel nicht betreten. 1867 strandet dann das erste Schiff auf North Sentinel und die Sentinelesen greifen direkt an. Es gibt 7 Tote. Und dann 1880 greift Maurice Vidal Portman an und entführt 6 Sentinelesen, darunter 2 Rentner und 4 Kinder. 2, und zwar die Älteren, sterben direkt an Krankheiten. Die vier Kinder bringen sie sofort wieder zurück, weil sie merken, dass sie einen Fehler begangen haben. Doch damit haben sie wahrscheinlich den nächsten Fehler begangen.
Hm.
Die vier Kinder bringen Krankheitserreger auf die Insel. Und wie mit jedem abgeschotteten Volk kann das kleinste Bakterium, das für dich und mich komplett irrelevant ist, ein ganzes Volk auslöschen.
Ja.
Mehrere Menschen sterben. Vermutlich hat das nicht gerade dabei geholfen, dass die Sentinelesen Bock auf uns haben. Und auch danach gab es immer weitere Fälle. Es gab versuchte Expeditionen, zwischenzeitlich auch wirklich friedlichen Kontakt. Doch mit der Zeit, die meiste Zeit haben die Sentinelesen Besucher attackiert.
Sehr verständlich, ja.
Und auch über die Flora und Fauna der Insel ist nicht viel bekannt, weil wir sie eben nicht betreten und auch Drohnen verboten sind.
Mhm.
Also es gibt natürlich einzelne Aufnahmen, weil, ne, wie bei jedem Ding, versuchen Menschen halt Regeln zu brechen. Vor allem, weil es wirklich viele Crazy-Ass-Verschwörungstheorien gibt.
Okay.
Wir reden hier nicht darüber, aber eine ist auf jeden Fall, dass North Sentinel einfach nur eine geheime Militärbasis ist.
Aha.
Und dort militärische Forschungslabore sind und deswegen keiner hin darf. Ich meine, ich verstehe, woher man kommt. Wie gesagt, es ist ungewöhnlich, dass man was kolonialisiert und dann einfach sagt, weder wir noch ihr dürft es betreten, überfliegen oder. Aber Verschwörungstheorie bleibt Verschwörungstheorie. Und bevor wir jetzt direkt in den ersten Fall reinstarten, darfst du das nächste Bild umblättern. Nämlich siehst du jetzt mal John Allen Chow.
Mhm. John Allen. Ja, ich glaube, ich habe schon mal ein Foto von ihm gesehen. Junger Mann ist gerade auf dem Boot, hat ein Riesenlächeln im Gesicht. Wahrscheinlich asiatische Vorfahren. Nagel mich jetzt nicht fest, auf welches Land, das weiß ich leider nicht. Ja.
Wirkt auf jeden Fall wie ein super sympathischer Dude, ja. Auch sein Instagram erstmal. Du siehst wirklich Bilder aus der ganzen Welt. Man merkt aber auch, er ist, glaube ich, niemand, der jetzt so Politik oder so besonders wichtig ist. Also er lädt auch Fotos hoch von angeketteten Elefanten und findet es laut Caption obvious nice, die zu sehen.
Nein.
Er postet auch ganz, ganz viele Fotos aus besetzten Gebieten in Palästina von sich mit IDF-Soldaten, also den Besatzungstruppen. Allgemein einfach jemand, der sehr, sehr viel gereist ist, aber sich, glaube ich, nicht so viel mit Menschenrechten beschäftigt. Darüber können wir schon mal, ich glaube, das können wir festhalten.
Menschenrechte oder Tierrechte?
John Allen Chow wird 1991 in Panama City, Florida geboren und wächst später in Vancouver im Bundesstaat Washington auf. Seine Familie hat asiatische Wurzeln und ist streng christlich. Sein Vater ist Arzt, die Familie ist evangelikal geprägt. Gebete und Bibelgeschichten gehören zu seinem Alltag. Schon als Teenager verschlingt Allen Missionsberichte. Karten und Blogs über unerreichte Völker, also Gemeinschaften, die noch nie vom Christentum gehört haben. In der Schule interessiert er sich für Sport, Outdoor und Survival. Er geht gerne wandern, paddeln, verbringt viel Zeit in der Natur. Später studiert er Sportmanagement. Auf Social Media, darunter Instagram, inszeniert er sich als gläubiger Abenteurer, der gleichzeitig die Wildnis und seinen Gott sucht. Irgendwann stößt er im Internet auf ein Projekt, das ihn nicht mehr loslässt, den sogenannten Joshua Project Katalog über unerreichte Völker. Zwischen all den Namen taucht dort auch ein Eintrag auf, der für ihn wie ein Ruf klingt. Eine kleine Insel im Indischen Ozean, bewohnt von Menschen, die keinen Kontakt zur Außenwelt wollen. Die Sentinelesen. Chow beginnt intensiv zu recherchieren. Er liest Artikel über North Sentinel Island. Für viele Forschende und AktivistInnen ist klar, dieser Stamm soll in Ruhe gelassen werden, weil Krankheiten und Übergriffe ihn auslöschen würden. Für Chow entsteht daraus genau das Gegenteil. Ein Gefühl von dringender Aufgabe, fast schon Besessenheit. In seinem Tagebuchaufzeichnungen beschreibt er die Insel als einen Ort, an dem niemand die Chance hatte, Gottes Namen zu hören. Und er fragt Gott, ob dies Satans letzte Festung sei. 2017 und 2018 nimmt Chow an einem Missionsprogramm der Organisation All Nations teil, das ihn auf genau solche Einsätze vorbereiten soll. Dort lernt er Basis in Medizin, etwas Linguistik, Überlebenstechniken und wie man mit feindseligen Reaktionen umgeht. Allerdings alles auf evangelikaler Perspektive. Er hält seine Vorbereitung in Tagebuchnotizen fest und schreibt, dass er bereit sei zu sterben, wenn es sein müsste. Im Oktober 2018 kommt John in Port Blair an, der Hauptstadt der Andamanen. Er weiß, dass die Insel gesetzlich streng geschützt ist, dass es eine Sperrzone gibt und dass Kontakt zu den Sentinelesen verboten ist. Trotzdem entwickelt er einen Plan, diese Regeln zu umgehen. Er sucht sich lokale Fischer, die bereit sind, ihn gegen Geld in die Nähe der verbotenen Insel zu bringen.
Ich denke mir halt einfach nur, Junge, wenn es da extra Gesetze gibt und auch man weiß, die Menschen wollen das nicht, dann ist das nicht Satans Insel? Lass einfach die Leute in Ruhe. Die werden doch ihre Gründe haben. Die wollen nicht, dass erstmal krank werden.
Vor allem auch so, WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass Volk einfach komplett ausgerottet werden könnte. Eher so, ja, aber es ist wichtig, dass die Gott kennenlernen.
Ja, also, nein.
Maus, ich bin mir sicher, wenn sie wollen, haben sie bestimmt ihre eigene Religion, Gottheit, whatever. Leave them alone.
Aber okay, hey, er ist auch bereit dafür zu sterben.
Beim ersten Versuch paddelt er mit dem Kajak in Richtung Strand und ruft den Menschen auf der Insel auf Englisch und mit ein paar ausgedachten Lauten etwas zu. Er hat Geschenke und Fische für sie dabei. Er versucht freundlich zu wirken, hebt die Hände, um ihnen zu signalisieren, dass er keine Gefahr darstellt. Eine Gruppe Näherkommender reagiert nicht freundlich. Ein junger Sentinelese legt einen Pfeil auf, zielt und der Pfeil durchschlägt Chows Bibel, die er vor seiner Brust trägt. Chow zieht sich ins Kajak zurück und paddelt zurück zu den Fischerbooten. Tage später, beim zweiten Annäherungsversuch, beobachtet er die Inselbewohner erneut vom Wasser aus. Berichte sprechen davon, dass sie ihn teilweise auslachen. Sie singen, beobachten ihn neugierig. Gleichzeitig haben sie aber auch ihre Waffen im Anschlag. Sie machen deutlich, dass sie keinen Besuch wollen. Erneut bricht er ab und kehrt zu den Fischern zurück, die ihm raten, die Mission abzubrechen. Und genau auf diese Menschen hätte er hören sollen. Am 17. November 2018 entscheidet sich John Allen Chow, ein letztes Mal alleine zur Insel zurückzukehren. Die Fischer bringen ihn bei Dunkelheit wieder in die Nähe von North Sentinel. Dort steigt er erneut in sein Kajak und paddelt alleine in Richtung Strand. In seinen Notizen an diesem Tag schreibt er eine der bekanntesten Passagen seines Tagebuchs. Er fragt Gott, ob dies Satans letzte Festung sei, an der niemand auch nur die Chance hatte, seinen Namen zu hören. Kurz bevor er aufbricht, sendet er seiner Familie und Freunden Nachrichten, in denen er schreibt, dass er sie liebt und hofft, bei Gott zu sein, wenn sie diese Nachrichten lesen. Was genau am Strand geschieht, sieht niemand aus nächster Nähe. Fakt ist, die Sentinelesen lassen seine Leiche am Strand liegen. Vermutlich als Warnung für alle, die es wagen könnten, einen Fuß auf ihre Insel zu setzen. Bis heute wurde sein Körper nie geborgen, seine Leiche nicht beerdigt. Denn die indische Regierung entschied, dass man auch keinen Bergungstrupp dorthin schicken würde, um nicht noch mehr die Einwohner dieser Insel zu ängstigen, zu provozieren, zu stören. Die Familie von John Allen Chow veröffentlicht Teile seines Tagebuchs und beschreibt ihn als jemand, der die Sentinelesen liebte und ihnen Gutes tun wollte, auch wenn er wusste, dass seine Mission illegal und gefährlich war. Weltweit entbrannte eine Debatte. Die einen nannten ihn einen Märtyrer, der für Gott starb. Die anderen nannten ihn einen naiven Fanatiker oder einen kolonialen Eindringling? Oder ist er alles gleichzeitig?
Oh Gott. Einfach nochmal, wenn Menschen keinen Kontakt zu dir wollen, dann musst du das akzeptieren, John. Diese ganze Aktion, ich verstehe es einfach nicht. Also nur um den Gott näher zu bringen, so ich glaube, die haben keinen Bock auf dich und auf Gott.
Ich glaube, das juckt ihn halt erstmal nicht. Und ich glaube tatsächlich auch wirklich, dass er den Menschen nichts Böses wollte. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und ihn als Kolonialisten bezeichnen, weil er wollte die nicht unterwerfen. Er ist ja wirklich hingegangen. Ich glaube, in seiner Welt dachte er, er geht dahin. Vielleicht haben die erst keinen Bock, aber dann merken die, dass er friedlich ist. Dann chillt er da ein paar Tage mit denen. Die mögen ihn voll. Am Ende finden sie zu Gott, werden erleuchtet. Und dann, weil das Problem ist ja, dass so strenge Katholiken, aber auch aus anderen Religionen ja glauben, wenn du nicht an Gott glaubst, kommst du in die Hölle. Punkt, aus Ende. Das heißt, aus seiner Sicht rettet er sie vor der unendlichen Verdammnis. Das hat er halt geglaubt. Er dachte halt wirklich, er hat die großartige Aufgabe, ihn von Gottes Existenz zu erzählen und von Gottes Liebe. Was zum Henker sind das für irgendwelche Camps, wo irgendwelche Evangelikalen oder es gibt auch sowas von Katholiken, irgendwelchen 20-Jährigen oder was auch immer, Teenagern oder frisch gewordenen Erwachsenen beibringen, wie du zu für irgendwelchen Völkern gehst und den Gott nahe bringst. Das gehört verboten. Weil ich glaube, wäre ich mit in so jungen Jahren so religiös gewesen und ich wäre in so einem Camp gelandet, ja, da hättest du auch mein Gehirn waschen können.
Boah, aber ich denke mir halt so, wenn Wissenschaftler schon sagen, so ey, wenn du da hingehst, werden die sehr wahrscheinlich alle sterben, weil einfach deren Körper nicht auf unsere Viren klarkommt. Wo ich dann denke so, also John, dann, ob du ihn Gott näher bringen willst oder nicht, du wirst denen nichts Gutes tun.
Das Problem ist halt, ich glaube halt auch, dass bestimmt auch da John sich einfach eingeredet hat, Gott schickt mich auf diese Mission, also wird Gott sie nicht mit dem Tod bestrafen, weil ich ihnen von Gott erzähle. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das halt dann so in dem Kopf von so einem extremen Fanatiker vorgeht.
Also, was ich mir auch denke, ist so, okay, er versucht mit denen Englisch zu reden und erfundene Laute.
Naja, er hat halt so versucht, so ein bisschen deren Laute nachzumachen. Weißt du, was ich meine? Wo ich mir dann halt aber auch denke, das kann halt auch krass nach hinten losgehen. Also sie können sie, also mal abgesehen davon, dass das, was die dir wahrscheinlich entgegenrufen, nichts Nettes ist, sondern die dir wahrscheinlich auf ihrer Sprache entgegenrufen, ey du kleiner Lutscher, wer bist du? Komm näher und ich schieße dir deinen Kopf weg. Und dann versuchst du das nachzumachen. A, weiß ich nicht, ob die Message bei denen gut ankommt oder ob die sich nicht auch einfach komplett verarscht und disrespected vorkommen. Weil wird zu mir jemand kommen und wird mit dem schlechtesten Lauten ever versuchen, Deutsch nachzumachen, würde ich mir auch erstmal so denken. Okay. Charles' Familie veröffentlichte nicht nur Teile des Tagebuchs, sondern auch ein Statement auf Charles' Instagram-Account. In diesem vergeben sie den Sentinelesen und schreiben: Wir vergeben denen, die angeblich für seinen Tod verantwortlich sind. Finde ich gut, dass sie schon mal nicht ermordet geschrieben haben oder getötet, weil actually, also die können halt auch wirklich nicht viel dafür. So ja, die sind für den Tod verantwortlich, aber sind jetzt meiner Meinung nach keine Mörder. Sie betonen, dass John die Insel aus eigenem freien Willen besucht hatte und baten ebenfalls darum, dass die 7 Fischer, die ihm geholfen hatten, nicht strafrechtlich verfolgt werden. Also auch hier wieder richtig Ehre. Und du kannst einmal das nächste Bild umblättern. Da siehst du nämlich den Insta-Post von der Familie Chow.
Also das ist ein Foto von ihm irgendwo in den Bergen und es steht ein Text dazu.
Der Text ist relativ lang, deswegen würden wir ihn nicht vorlesen. Die wichtigsten Punkte habe ich ja gerade genannt. Aber geht doch einfach auf Instagram, auf social.sins.podcast. Dort könnt ihr euch den Text selber durchlesen.
Na, ich denke mal halt, ich nehme an, dass seine Familie auch religiös ist. Überrascht mich jetzt das Statement nicht so. Also was mich etwas überrascht, ist das, verwundert eher, was mich ein bisschen verwundert, ist, dass seine Familie sagt, dass er die Sentinelesen geliebt hat, wo ich mal denke, okay, ist das so? I don't know. Also
ich glaube schon. Also tatsächlich auch so von Tagebucheinträgen, es wirkt halt wirklich so. Er wollte ihn ja auch nichts Schlimmes. Seine Dings war halt, ihm Gutes zu tun. Ich glaube halt einfach, dass er durch seinen religiösen Fanatismus eine etwas komische Art hat, Menschen zu zeigen, dass er sie gerne mag.
Ja, eine sehr komische Art. Wenn man auch nicht auf Wissenschaftler hört, die einem sagen, geht da nicht hin, weil die sonst alle tötet.
Ja, er hört halt auf Gott und nicht auf Wissenschaftler.
Absolut nichts gegen Religion, aber alles auch zum bestimmten Punkt.
Es gibt Grenzen. Wenn dir Wissenschaftler sagen, geh da nicht hin, sonst rottest du ein ganzes Volk aus, mach halt nicht, was dir die Bibel sagt. Man muss nicht jedes Land einnehmen, nur weil es einem sein religiöses Buch sagt. Und damit kommen wir auch schon zu unserem zweiten Fall.
Mhm.
Denn es wird noch wirklich spannend. Also es ist, Und zwar reden wir jetzt noch über den 24 Jahre alten, ebenfalls US-Bürger, ich weiß nicht, was mit denen los ist, Mikhailo Polyakov. Er ist US-amerikanischer Bürger, ukrainischer Herkunft, betreibt einen YouTube-Kanal mit Vlogs aus Krisengebieten. In seinen ersten YouTube-Videos ist er nach Afghanistan gereist, reist durch das Land und chillt mit den Taliban. Und da kannst du dir jetzt auch schon das nächste Foto anschauen. Heute geht's aber ab hier.
Oh mein Gott, ey. Ich denke mal, du so, weiße Männer, the privilege of white men.
Weiße Männer.
Also man sieht ihn hier, wie er eine Waffe, frag mich nicht, was für eine Waffe, es ist aber ein Riesending, hält.
Ja.
3 bis 4 Taliban um ihn herum.
Er ballert dann auch noch damit rum.
Ja, klar.
Normale Dinge, die man halt so als weißer, 24 Jahre alter Dude so im Leben macht. Weißt du, so deutsche Lisa Maries fahren so nach dem Abi für ein Jahr nach Australien und verlernen Deutsch. Weiße Männer fahren scheinbar neuerdings nach Afghanistan zu den Taliban. Also ich sehe das in letzter Zeit so oft auf YouTube. Irgendwelche weißen YouTuber, die so einer ist einfach mit dem Fahrrad durch Afghanistan gefahren. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, schon interessant, weil ich habe mir die ganze Videoreihe von ihm angeguckt. Dachte mir auch gleichzeitig, weißt du, es fuckt mich so ab, dass weiße Typen einfach alles machen können, gefühlt, worauf sie Bock haben. Weil, also ich könnte jetzt nicht mit einem Fahrrad durch Afghanistan fahren. Wir schreiben den März 2025. Polyakov fixiert sich immer mehr auf North Sentinel als letzten unberührten Ort für den ultimativen Hit auf YouTube. Denn zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht seinen großen Durchbruch gehabt. Er hat zwar dafür, dass er erst 5-6 Videos online hatte, pro Video schon so um die 10-20.000 Views, aber ist bei dem Thema halt, ich meine, der Typ ist nach Afghanistan gefahren. Dafür finde ich 20.000 Views auch schon wieder ein bisschen traurig. Er sieht das Ganze als Chance, echten Footage von North Sentinel zu haben, den niemand anderes hat. Er teasert seine Reise sogar auf seinem YouTube-Kanal an mit einem geheimnisvollen Bild. Dies ist auch sein letzter YouTube-Post. Und du darfst das nächste Bild anschauen.
Oh la la. Oh, oh, oh. Okay. Was soll ich? Okay, wir sehen hier ein Bild, das. Also, erstmal fangen wir erstmal mit dem Bild an. Es ist einfach nur ein gezeichnetes Bild. Es gibt mir ein bisschen Tim und Struppi.
Es ist AI-generated, okay. 100%, aber ja.
Und man sieht halt ein Boot, einen Mann auf diesem Boot, ein sehr kleines Boot, ein Hund, wie sie zu dieser Insel schippern. Die Caption dazu ist, a little Columbus Day teaser for the fans.
Wo ich mir schon so denke, da merkt man schon wieder, okay, was erwarte ich von dem Typen, der mit einem Maschinengewehr von der Taliban Fotos macht. Columbus ist nichts Positives, aber ist okay.
Ja, genau. Ich stelle ihm halt Columbus Day, fick Columbus zuallererst. Also es giving colonization vibes. Genauso sein Name ist Neo-Orientalist. Was halt auch schon wieder so einen kleinen Beigeschmack hat.
Ist halt schon wieder problematic. Aber bei ihm gab's kein Training wie bei Chao, sondern einfach nur pragmatische Planung. Er chartert ein Fischerboot in Port Blair, ignoriert jede Warnung, packt seine GoPro, eine Pfeife, Cola und eine Kokosnuss. Inspiriert dadurch ist er von früheren Berichten von anderen Leuten, die versucht haben, Geschenke mitzubringen.
Und er denkt sich so, ja, die Leute brauchen auf jeden Fall eine Coca-Cola.
Ja, es war tatsächlich Coca-Cola. Nicht trinken, Leute, Boykott, böse, böse. Ende März 2025. startet er von den Südandamanen. Fischer bringen ihn per Schlauchboot 25 Meilen weit vor die Insel. Es liegt immer noch eine 9-stündige Fahrt vor ihm. Samstagvormittag erreicht er die Küstennähe, also die Sperrzone von 5 Kilometer, und überschreitet sie. Sein großer Plan, Content zu drehen. Als er kurz vor dem Strand ist, hält er. Er pfeift eine Stunde schrill ins Leere mit der Trillerpfeife. Er will wirklich auf, Achtung, Wortspiel, Teufel kommt raus, die Sentinelesen auf sich aufmerksam machen. Ihr müsst euch vorstellen, da sitzt dieser Clown in seinem Boot und pfeift eine Stunde lang rum. Die Sentinelesen müssen sich auch nur gedacht haben, what the hell? Also das haben sie sich so nicht gedacht, aber ihr wisst, was ich meine.
So, ja, wer ist denn der Freak jetzt schon wieder?
Vor allem, was denkt er, dass das Hunde sind? Es ist schon wieder so disrespectful, wo ich mir so denke, daran merkt man, dass der Typ, also ich finde, deswegen unterscheide ich auch krass zwischen John Allen Chau und ihm, weil John Allen Chau hatte wenigstens für sich gute Intentionen, auch wenn die in Realität nicht gut waren. Aber Poliakov geht's halt wirklich einfach nur um Klicks, um Fame. Nachdem es keine Reaktion auf die Pfiffe gibt, geht er vom Bord und betritt den Strand. Er wartet dort mehrere Minuten, filmt Content, dementsprechend halt nur den leeren Strand, sich ein bisschen, wie er dort rumläuft, und lässt dann die Cola und die Kokosnuss als Gaben zurück. Auch dann beobachtet er weiter vom Boot, doch niemand kommt. Und so verlässt er die Insel wieder und macht sich wieder auf seine Rückreise Richtung Festland. Dort wird er von Fischern beobachtet, nicht von denen, die ihm geholfen haben, dorthin zu kommen, sondern von anderen. Und diese melden das sofort den Behörden per Funk. Die Polizei verhaftet ihn 2 Tage später auf dem Festland. Ihm werden seine Kameras abgenommen und alles an Videomaterial beschlagnahmt. Die Anklage: Verstoß gegen das Stammesschutzgesetz. Ihm drohen bis zu 5 Jahre Haft für Infektions- und Ausbeutungsrisiko. Am 24. April 2025 genehmigt der Sessions Court Port Bley eine Kaution, die auch bezahlt wird. Die Bedingungen sind, dass er 2 Bögen hat, also die dort wohnen, die auch Grundbesitz besitzen, und er muss sich wöchentlich bei der Polizei melden. Sein Pass wurde eingezogen, sein Visum eingefroren. Stand jetzt scheint der Prozess noch zu laufen. Die Kaution ist noch wirksam und bis jetzt ist er nicht wieder eingesperrt worden. Die Strafe von bis zu 5 Jahren Haft steht immer noch aus. Also auch hier, vielleicht wird es irgendwann ein kleines Update geben.
Mhm. Also an sich auch erstmal interessant, dass man nichts mehr von ihm gehört hat. Oder beziehungsweise, dass er nichts mehr auf YouTube hochlädt.
Naja, das gehört wahrscheinlich halt zu seinen Bewährungsauflagen.
Mhm. Ich meine an sich, egal welche Strafe er bekommt. Also nein, nicht egal welche Strafe er bekommt, aber ich würde mal sagen gerechtfertigt.
Ich muss auch sagen, ich meine, bis zu 5 Jahren heißt ja nicht 5 Jahre.
Ja.
Aber ich finde auch 5 Jahre total okay.
I mean, er wusste, dass es nicht erlaubt ist, dahin zu gehen auf diese Insel, dass die Menschen keinen Kontakt haben wollen. Es gibt extra Gesetze dafür. Und er will dahin, um literally viral auf YouTube zu gehen.
Ja, er hat literally für Klicks und Fame bewusst riskiert, ein gesamtes Volk auszurotten.
Ja.
Und da ist es nicht relevant, ob es auch vielleicht nur 50 von denen noch gibt. Am Ende des Tages ist es halt auch einfach egal, wie groß oder klein ein Volk ist. Ein Volk auszurotten ist so krank. Der Typ hat das aber literally einfach nur aus Fame-Geilheit gemacht. Und da sehen wir mal wieder, Social Media ist so gestört.
Erstmal finde ich es gut, dass Indien diese Regeln hat, beziehungsweise extra Gesetze für diese Inselgruppe hat. Zum Ersten zu John. Ich verstehe halt, ich kann es halt oft nicht nachvollziehen, wenn es im Namen der Religion geschieht. Deswegen habe ich da vielleicht auch weniger Verständnis für, weil ich mir halt denke, so, ja, Hase, ist halt schön, dass du die Menschen dort bekehren wolltest und ihnen Gott näher bringen möchtest, aber du ignorierst halt absolut, was die Sintilesen selbst möchten. Vielleicht auch ein gutes Beispiel für reine Absichten sind nicht immer gleich rein. Also auch gut gemeinte Absichten können negative Ergebnisse bringen.
Oh, definitiv.
Und zum zweiten Typ, ja, Bro, also weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich zu ihm sagen sollte. So, okay, im Endeffekt hat es sich für ihn gelohnt, für Klicks eventuell Menschen in Gefahr zu bringen. Den ganzen Gedankengang verstehe ich nicht, wie man darauf kommt, zu sagen, ja, fahr ich hin, weil YouTube-Videos. Nee, Leute, chillt mal ein bisschen. So YouTube-Videos, alles schön und gut, aber ihr solltet vielleicht auch Interesse daran haben, keine Menschen in Gefahr zu bringen, nur um euren Content zu bekommen.
Liebe Sinners, ich glaube, das Fazit dieser Folge ist einfach, tut nicht alles für Klicks, hört auf Wissenschaftler, auch wenn ihr es nicht vorhabt, versucht einfach nicht aus Versehen ein ganzes Volk und eine ganze Ethnie auszurotten, das wäre ganz schön.
Das wäre wirklich ganz schön.
Das wäre tatsächlich auch mein Vorsatz für diesen Planeten für 2026. Einfach mal kein Genocide.
Und vielleicht auch eine ganz gute Notiz ist, wenn ihr Videos etc. aufnimmt, ihr könnt das nicht einfach so ins Internet klatschen, wenn man da andere Leute sieht. Ihr müsst die schon fragen, ob das für die auch okay ist.
Und ich würde sagen, mit dieser wundervollen Erkenntnis, ich finde, mit diesem neuen Lebensmotto, das wir uns alle einprägen sollten, können wir diese Folge auch beenden. Und am Ende der Folge habe ich noch eine Frage an euch da draußen. Würdet ihr für 1 Million Views euer Leben riskieren? Schreibt es mal in die Kommentare und lasst auch auf jeden Fall eine Bewertung für diese Folge da.
Und schaut auch gerne auf unseren sozialen Medien vorbei, wo ihr erstens die Fotos findet und auch Reels zu anderen Fällen. Auch Fälle, die nichts mit Social Media zu tun haben.
Wir geben da wirklich regelmäßig True Crime Updates. Also es lohnt sich wirklich für alle kleinen True Crime verrückten Sinners unter euch. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn Lea ihren nächsten Fall präsentiert. Und bleibt bis dahin einfach sündenfrei.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao.
Bye.
Tschüss.
Das war Social Sins. Recherche und Moderation.
Sowie Produktion und Schnitt. Nala Wale und Lea Bambi.